Ja, ein kurzes Wort noch zu der außergewöhnlichen Trauerfeier in Münster. Wir haben gesagt, es ist eigentlich keine Trauerfeier im üblichen Sinne. Und die Anwesenden haben das wohl auch verspürt. Die Brüder Krüger und ich, wir durften ein Zeugnis geben von dem Christus und seinem Wirken. Das beinhaltet, dass es eine Verwandlung gibt, eine Umgestaltung des Menschen, eine Ausauferstehung, dass er ein Retter aller Menschen ist, dass er alles zum Ziel bringt. Und das war ein gewaltiges Zeugnis für etwa 300 Anwesende, die auch etliche aus der Wirtschaft waren, aus den Verbänden, wo auch unser Bruder Reinhold halt auch Präsident war. Und es gab auch hinterher Gespräche und Fragen von dem einen oder anderen, wer weiß, was der daraus wachsen lässt. Das war so ein gewaltiges Zeugnis für unseren Herrn. Und wir haben schon dafür gebetet, dass es heute Morgen geschehen mag, und wir haben den Text gehört. Und wir können uns jetzt einmal an den Gedanken des Johannes entlang hangeln und feststellen, dass es in der Tat heute Männer gibt in dieser Welt, mehrere, die behaupten, sie seien der Christus. Und zum Teil auch Bestrebungen haben, alle Religionen zusammenzuführen. Es gibt also da eine ganze Reihe von Personen, ich erspare mir die Namen, ich möchte nicht Werbung machen dafür. Wenn das interessiert, der kann das auch nachlesen. Man könnte also daraus schließen, wenn Johannes sagt, Knäblein, es ist die letzte Stunde, er benutzt absichtlich eine Verkleinerungsform, man könnte daraus schließen, dass demnach, wenn das auch jetzt Antichristen gibt, wir in einer letzten Stunde leben. Und ob das so ist, weiß der Herr, und wir sind darauf vorbereitet und deswegen ja auch die Gemeinschaft der Heiligen, dass wir etwas aus dem Wort darüber erfahren. Also es ist die letzte Stunde, sagt er, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Weshalb wir wissen, dass es die letzte Stunde ist. Vielleicht erst nochmal eine Erklärung zu diesem prophetischen Begriff, letzte Stunde, damit wir damit etwas anfangen können. Das kommt jetzt darauf an, wenn wir von einer prophetischen letzten Stunde sprechen, welchen prophetischen Tag wir der Stunde zugrunde legen. Es gibt ja den prophetischen Tag nach Hesekiel Kapitel 4, Vers 6, der ist ein Jahr lang. Ein prophetischer Tag, ein Jahr, dann wäre eine Stunde der 24. Teil dieses Jahres. Und das wären 15 Tage. Also eine prophetische Stunde von 15 Tagen gibt es. Dann haben wir noch 2. Petrus 3, Vers 8, einen prophetischen Tag, der 1000 Jahre lang ist. Ein Tag sind bei Gott wie 1000 Jahre bei uns. Das ist ja das Bekannteste. Wenn man das durch 24 teilt, dann kommt man auf knapp 42 Jahre. Auch das wäre dann eine prophetische Stunde. Es gibt nach Psalm 90, Vers 4 noch einen prophetischen Tag, der Tag und Nacht lang zusammengezählt beinhaltet 5000 Jahre. Demnach wäre eine Stunde 208 Jahre lang. Und wir kennen nach Markus 13, 20 einen verkürzten Tag. Und verkürzte Tage nach der Schrift sind 3,5 Jahre lang. Bei 3,5 Jahren ist dann die Stunde nur 52 Tage lang. Also ihr seht, es gibt unterschiedliche Denkansätze. Ich denke, in diesem Zusammenhang hier sollten wir vielleicht an die in 2. Petrus 3, Vers 8 denken, nämlich 1000 Jahre sind ein Tag und damit ist eine Stunde 42 Jahre lang knapp. Wenn wir das zugrunde legen würden, das ist nur ein Denkmodell, du kannst es auch anders rechnen, dann könnte es sein, und das ist das Wahrscheinlichste aus meiner Sicht der Dinge nach den Schriftzeugnissen, dass Johannes hier kurz vor Ende des jüdischen Systems im 1. Jahrhundert schrieb, von dem Ende des Hauses Juda und der Zerstörung des Tempels im Jahre 70. Er erwähnt dieses Ereignis nicht, er erwähnt auch noch andere Apostel, die auch noch da gewesen sind, sodass ein Großteil der Ausleger, die sich auf diese Zeit stützen, auch sagen, Johannes hat diesen Brief etwa 64 Zeitrechnungen geschrieben. Wenn wir davon ausgehen können, wäre also in der Tat die letzte Stunde gewesen, prophetisch für das Haus Juda, in dem er geschrieben hat. Wenn wir das auf unsere Zeit umsetzen, das wollen wir ja tun, dann gilt es auch auf Merkmale zu achten, die in unserer Zeit an die christlichen Geist verraten. Wir haben in der Einleitung schon etwas gehört und ich habe auch mit Heinz vorher gesprochen, er hat mir was erzählt von Pro Christ, was da so verkündet wird. Und ich kann das nicht beurteilen, weil ich habe es nicht gehört. Aber jeder, der vergleichen kann, die Schrift und die Verkündigung in den einzelnen Gemeinden, Kirchen oder wo immer es sein mag, wird dann auf der Schriftgrundlage entscheiden können, ist das pro-christlich oder anti-christlich. Man kann ja auch einer Sache einen Namen geben und ein Lichtsengel verkündet was ganz anderes. Also anti-christlich, wer ist denn das? Oder wer ist anti-christ? Das müssen wir auch noch klären. Es gibt ja zwei Möglichkeiten der Bedeutung. Antichristlich ist eigentlich zunächst mal gegen Christus. Gegen Christus oder die zweite Möglichkeit anstelle von Christus, was ja in Wirklichkeit auch gegen Christus ist. Denn wenn sich einer an seine Stelle setzt, ist er ja gegen Christus. Also gegen ihn oder anstatt. Das anstatt ist natürlich getarnt. Man kann es nicht so leicht erkennen. Das ist das Problem. Also antichristlich ist zum Beispiel jeder, der nicht gemäß dem geschriebenen Wort den Christus bekennt. Denn das Wort bekennen, nachher, dazu nachher auch nochmal, heißt eigentlich nach dem Grundtext mit den gleichen Worten der Schrift etwas sagen. Wenn ich also nicht mit den gleichen Worten der Schrift rede, ist das eine antichristliche Predigt oder Rede gemäß dieser Bedeutung des Wortes. Und Johannes sagt in seinem ersten Brief, in Kapitel 4, Vers 3, einen ähnlichen Gedanken. Er sagt, und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleische gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Oder im zweiten Brief, im Vers 7, da sagt er, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleische kommen bekennen, dies ist der Verführer und der Antichrist. Auch Petrus hat einen ähnlichen Gedanken in 2. Petrus 2, Vers 1, das sagt, in Israel, also in dem Volk, gab es viele falsche Propheten und unter euch gibt es falsche Lehrer, die Sekten einführen und die den Gebieter, damit meint er Jesus, den Gebieter verleugnen. Gleichen Wortlaut finden wir bei Judas in Vers 4. Gewisse Menschen haben sich eingeschlichen, neben eingeschlichen, die schon vor längst zum Gericht aufgezeichnet worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter, auch wieder dieser Begriff, verleugnen. Und ihr sagt dann auch, dieser Gebieter ist Christus. Also haben wir eine ganz klare Linie und Einheit unter den Aposteln, die davor warnen, dass es Menschen gibt, die nicht gemäß der Wortgrundlage einen Christus verkünden. Und Jesus hat mal gesagt zu seinen Jüngern in Johannes 5, ich bin in den Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf, sondern halt die religiösen Führer natürlich der Juden. Ihr nehmt mich nicht auf. Und dann macht er einen prophetischen Hinweis und sagt, wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Das ist ein interessantes Prinzip antichristlicher Sekten. Wir machen das auch so. Also das, was wirklich Wahrheit ist, wenn du das verkündest, dann hören die Leute nicht hin. Heinz hat das gerade gesagt in unserem Türgespräch vorhin. Wenn du eine Lüge erzählst oder wenn du etwas erzählst, was nicht schriftgemäß ist und die Menschen knechtest, sind sie eher bereit, dir zu folgen. Es ist ein interessantes Phänomen, was auch indoktrinäre Religionen benutzen, um Anhänger an sich zu binden. Mit Drohungen, und ich denke hier an die, am Ende dann wirst du das merken, an die gewaltige Drohung einer endlosen Hölle zum Beispiel. Das ist für mich eine antichristliche Verkündigung, die genau in dieses Thema passt. Und damit bindet man Menschen unter Umständen aus Angst an eine gewisse Organisation oder Gruppe von Menschen. Paulus nennt diese Bestrebung nicht Antichrist, das ist nur Johannes, der dieses Wort gebraucht fünfmal. Paulus hat ein anderes Wort dafür, er nennt diese Person Mensch der Gesetzlosigkeit. in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und in Vers 8 heißt es folgendermaßen: Lasst euch von niemandem auf irgendeiner Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens. Und wie er beseitigt wird, beschreibt in Vers 8, der Gesetzlose wird geoffenbart und der Herr Jesus wird ihn verzehren mit dem Hauch seines Mundes und unwirksam machen durch das Auferscheinen seiner Anwesenheit. Also gewaltige Dinge, die da noch passieren, die dann auch von den Menschen wahrgenommen werden, weil es eben ein Auferscheinen der Anwesenheit des Herrn geben wird, der dann Klarheit schafft, wer jetzt Antichrist ist und wer nicht. Die Wuppertaler Studienbibel hat einen interessanten Satz dazu geschrieben. Ich zitiere ausdrucksweise, es heißt: Nicht eine zunehmende Christianisierung liegt vor uns, wie weite christliche Kreise meinen. Die Bibel sieht eindeutig das Gegenteil voraus. Bemerkenswert, und wir sollten uns überlegen, aus welchem Beweggrund wir Evangelisation machen. Johannes sagt also, es gibt viele Antichristen und sie kommen, wir lesen das gleich im nächsten Vers, im Vers 19, sie kommen aus der örtlichen Ekklesia, aus der örtlichen Versammlung, Gemeinde, also aus der örtlichen, aus dem Ort, wo sich Christen versammeln. Es gibt ja die Unterscheidung im Wort der Leibesgemeinde des Christus, die ortsunabhängig ist, weil in jeder Gemeinde wahrscheinlich es auch Leibesglieder gibt. Und es gibt die Bezeichnung, das gleiche Wort, für mit dem Ortsnamen verbunden. Jetzt müssen wir also hier sagen, die Ekklesia in Büding werden wir heute Morgen. Und es gibt aber auch noch die Ekklesia, die Leibesgemeinde, die überregional ist, die den Leib selber darstellt. Und diese beiden Begriffe gilt es zu unterscheiden. Es ist der gleiche Begriff, aber man muss unterscheiden, in welchem Zusammenhang er gebraucht wird. Und wenn es viele Christen gibt, die aus der Ekklesia kommen, dann ist das nicht der Leib, aus dem sie kommen, sondern eben die örtliche, räumliche Versammlung. Das heißt, aus uns könnte theoretisch auch ein Antichrist aufstehen. Und wir müssen also aufgrund des Wortes prüfen, ist das, was hier gesagt wird, wortgemäß, ist unsere Verkündigung wortgemäß. Ansonsten gilt es dagegen einzuschreiten. Und Johannes sagt noch, sie sind nicht von uns gewesen, sonst wären sie hier geblieben. Das lesen wir jetzt gleich im nächsten Vers. Und Paulus kann an die Ältesten in Ephesus sagen, Apostelgeschichte 20, Vers 30, auch aus euch, sagt er, werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Also ich glaube, das ist wohl auch das Gefährliche an der Sache. Wenn hier einer reinkäme von draußen, wird uns irgendwas erzählen, dem würden wir sowieso nicht glauben. Aber wenn jemand von uns falsche Lehren verbreitet, dann müssen wir eben wachsam sein. Die Gefahr von innen wird also hier ganz deutlich genannt. Von uns sind sie ausgegangen, Vers 19, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, wären sie wohl bei uns geblieben. Aber es geschah auch, dass sie offenbar würden, dass nicht alle von uns sind. Also aus uns ausgehen, das ist das Problem, oder bei uns bleiben. Jetzt können wir ganz sicher sein, dass wenn Jesus sagt, alles was mir der Vater gibt, Johannes 6, 37, alles was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, dann gilt das Wort auch. Also die Leibesgemeinde, die existiert. Aus der Leibesgemeinde selber, der überregionalen, um sie mal so zu nennen, kommt kein Antichrist. Christus in der Leib sind sauber, um das mal so zu sagen. Also der Geist oder der Tempel Gottes ist sauber. Aber aus den örtlichen Gegebenheiten heraus kann das also passieren. Und deshalb ist es wichtig, dass die Mitteilhaber des Geistes, wie es in Hebräer 13, 3, Vers 14 nennt, dass die aufpassen und wachsam sind in den örtlichen Gemeinden, dass keine antichristliche Verkündigung sich einschleicht, aus Unkenntnis über den Inhalt des Wortes. Ich habe bei dieser Veranstaltung am Donnerstag mit verschiedenen Brüdern gesprochen. Manche haben gesagt, also Bibel lesen, da komme ich nur so zwei, höchstens dreimal die Woche dazu. Und das fand ich schon bedenklich. Wo ist das Problem, dass ich mal einen Tag mit einem Stück Bibellesen anfangen kann? Es ist für mich eigentlich eine Pflichtübung im Sinne, dass ich das gerne mache. Früher war das für mich in meiner Religion eine Pflicht, weil ich wissen muss, was da dran war. Heute lese ich das freiwillig, weil ich weiß, ich brauche das. Das gehört einfach dazu. Also einen Tag ohne Bibellesen anzufangen, das ist irgendwie so ein Fehlstart. Das ist wie eine Fehlzündung beim Motor. Da knallt und dann gehst du irgendwo hin. Also ich weiß, wie es euch geht und es muss auch jeder selber wissen. Und es gibt auch keinen Maßstab dafür. Aber wenn das Wort des Christus reichlich in uns wohnen soll, wie will denn das gehen, wenn ich das nicht in mich aufnehme? Oder wenn der Geist uns erinnern soll an Wortinhalte, wie will er das machen, wenn auf der Festplatte, ich rede mal per Computer, nichts drauf ist, ne? Gerhard, leere Festplatte, kannst du den Knopf andrücken, schwarzer Bildschirm, war nichts, ne? Also da muss was drauf sein. Wenn ich was aufgenommen habe, meine Frau sagt immer, wenn ich mir das alles merken könnte, ja, das ist ja gar nicht nötig, ne? Wir müssen uns das nicht alles merken. Was hat Jesus gesagt? Wenn es soweit ist, dann werde ich euch daran erinnern oder der Geist erinnert euch. Wenn wir natürlich nichts aufgenommen haben, dann kann uns der Geist auch an nichts erinnern. Ja, also wir müssen mal was gelesen haben, damit wir erinnert werden können. Das ist der ganze Punkt. Gut, also sie sind von uns ausgegangen, waren nicht von uns, das heißt also von dem Leib waren sie nicht, sie waren in der örtlichen Versammlung, aber mit dem Leib hatten sie keine Verbindung, sonst wären sie ja da geblieben. Und es ist wichtig, dass dieser Vorgang stattfindet, sagt Johannes, damit es offenbar wird. Wenn es sowas nicht gäbe, dann würden die Glaubenden ja keine Unterscheidungsmöglichkeit haben. Deswegen kann Paulus sagen, der Text kommt mal irgendwo, ich sage, ich kann vorweg. Ja, in 1. Korinther 11, Vers 19, hier steht es, müssen auch Sekten unter euch sein, warum? Damit die Werten offenbar werden. Also diese Spannung ist insofern gut, dass die Werten, die treu auf dem Wort stehen, auch erkannt werden können. Das ist wie auch in unserem Glaubensleben. Du merkst, dass du was falsch machst, und das ist gut so. Weil in dem Moment ist das ein Beweis für den Glauben. Wer nicht merkt, dass er was falsch macht, der weiß ja gar nicht, dass er glaubt. Verstehe? Also diese Distanz in unserem Leben, dass das nicht immer so klappt, das ist wichtig und das ist auch auf geistlicher Ebene. Man braucht sozusagen den antichristlichen Geist als Vergleich zur Wahrheit. Das muss nicht in der eigenen Gruppe sein, keine Frage. Wir haben ja auch Kontakt mit anderen. Also die Verkündigung, die nicht wortgemäß ist, wenn du die erkennst, ist es ein Beweis dafür, dass du auf dem Wortgrund stehst. Ich möchte nochmal den Vers 7 lesen, den haben wir schon gelesen, aber bis Vers 11 in 2. Johannes. Das ist ein ganz wichtiger Text in diesem Zusammenhang, noch dazu, weil auch andere Religionen und Gemeinschaften diesen Text missbrauchen. Dazu gleich noch, ich lese das mal die Verse, 2. Johannes 7 bis 11. Also das Vers 7 kennen wir schon, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, auf das nicht, Moment, seht auf euch selbst, auf das wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Das ist ein ganz gewaltiges Wort hier. Heißt aber nicht, dass du deine ungläubigen Verwandten nicht mehr reinlassen dürftest. Wir dürfen das jetzt nicht falsch verstehen. Es geht nicht um Menschen, die nicht glauben können, die uns besuchen. Es geht nicht um Menschen, denen wir das Wort bringen wollen, die ungläubig sind, die vielleicht sogar ein ganz verwerfliches Leben führen mögen aus unserer Sicht, sondern es geht um die Personen, die ganz aktiv für antichristliche Inhalte werben, also ganz bewusst unseren Glauben zerstören will durch antichristliche Lehren und Gedanken. Mit dem sollten wir keine Gemeinschaft haben. Das ist also ganz wichtig. Und jetzt benutzen natürlich auch andere diesen Vers und ihr zum Teil wisst das ja, ich bin also aufgrund dieses Verses aus meiner Religion ausgeschlossen worden, weil man gesagt hat, wer diese Lehre nicht bringt, der nimmt nicht auf. Nur leider lesen die den Vers 9 nicht mit, dort steht, wer in der Lehre des Christus bleibt. Und das war das Problem, weil die Lehre kann ja vieles sein. Man muss also den Zusammenhang beachten. Gut, für uns ist wichtig, dass wir diese Verse wortgemäß benutzen und schauen, ist die Belehrung, die mir jemand angedeihen lassen will, auf das Wort gegründet oder ist sie gegen den Christus? Wir haben nachher noch ein Beispiel. Wir haben im Vers 20, sagt er nun, das interessante Wort, und ihr, also die, die zu dem Leib gehören, die, die in der Versammlung bleiben, die, die nicht weggegangen sind, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und nehmt es alle wahr. Zu dem letzten Teil vielleicht noch. Ihr habt die Salbung. Was ist denn Salbung? Salbung im komplexen Sinne ist eine Bestätigung für eine göttliche Vollmacht. Im Alten Bund wurde der Prophet gesalbt mit Öl, es wurde der König gesalbt und auch der hohe Priester. Das war von Gott die Bestätigung für dieses Amt. Im Neuen Bund, im Neuen Testament, heißt es also hier, die Salbung von dem Heiligen, der Heilige ist der Christus, dazu gleich noch, die Salbung von dem Heiligen hat also etwas mit dem Geist zu tun. Nach der Salbung leitet also der Geist die Leibesgemeinde, die Ekklesia, in der ganzen Wahrheit. Johannes 16, 13, 14 ist bekannt. Wenn jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht alles selbst reden, sondern was irgend erhören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkünden. Und was hört er, was verkündet er, sagt er dann im Vers 14 gleich. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus, und von dem Meinen wird er empfangen und euch verkünden. Also alles, was der Geist uns lehrt, ist von Christus, Christus nimmt vom Vater und damit ist die Linie geschlossen. Heißt also, Salbung durch den Geist ist direkter Gottes Einfluss über den Sohn und den Geist zu uns hin. Und deshalb gilt das Wort des Paulus in 1. Korinther 12, Vers 3, das ganz wichtig ist, dass niemand sagen kann, Herr Jesus, Kyrios Jesus, kann niemand sagen, wenn nicht im Heiligen Geist. Und auch dieses Wort darf man nicht vereinfachen, in dem Sinne, dass jeder dann so sagt, ja, Jesus ist Herr, und da reinfällt. Das hörst du ja auch mal wieder. Was hat Jesus gesagt in seiner Bergpredigt am Ende, Kapitel 2? Da sagt er, viele werden kommen und werden sagen, ja, Herr, Herr, was haben wir alles in deinem Namen gemacht? Erzählt etliches auf. Und was sagt er als Antwort? Habe euch nicht gekannt, kenne euch nicht. Ja, was will ich mit euch? Genau. Also das Sagen nutzt gar nichts, sondern das Bekennen, wie es Paulus ja sagt, im Heiligen Geist ist ein wortgemäßes, schriftgemäßes Bekenntnis, was auf die Schrift gegründet ist. Also allein das Nennen ist nicht ausreichend. Der Heilige ist der Christus, uns ist das klar. Und die Jünger haben das auch gesagt, wir haben auch geglaubt und erkannt, Johannes 6, 69, dass du der Heilige Gottes bist. Und Paulus kann bezeugen in 1. Korinther 2, Vers 12, dass wir den Geist empfangen haben aus Gott, nicht den Geist aus dem Kosmos. Und deshalb können wir die Tiefen Gottes wahrnehmen, die uns von Gott geschenkt worden sind. Also der Geist hilft uns auch zu diesem geistlichen Verständnis der Unterscheidung. Und jetzt ist noch interessant, dass nicht nur die Glaubenden wissen, dass Christus der Heilige ist, sondern selbst die Dämonen. Und wir haben ja die Geschichte in Lukas 4, wo Jesus in Kapernaum einen Dämonenbesessenen heilt. Und vorher sagt dieser Dämon zu Christus, ich kenne dich. Und sagt dazu, und noch, du bist der Heilige Gottes. Also auch die wissen, wer der Heilige Gottes ist. Und deshalb ist es für uns wichtig, darauf zu achten, ob nicht jemand, der auch weiß, dass Christus der Heilige ist, durch eine feine verworrene, nicht merkbare Lehre uns versucht, aufs Glatteis zu führen, weg vom Wort. Das ist das Gefährliche. Also die gefährlichste Lüge ist die, die der Wahrheit am nächsten kommt. Und da müssen wir aufpassen, dass wir ein feines Gefühl und Gespür durch den Geist erhalten, was Wahrheit ist im Sinne der Schrift. Jetzt sagt hier der Vers 1. Johannes 2,20, in der Bibel steht wahrscheinlich was anderes. Wer es gemerkt hat, wundere sich nicht. Es gibt unterschiedliche Handschriften dazu. Die meisten Bibeln folgen den westlichen Handschriften. Da heißt es, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Das steht in den meisten Bibeln. Ich habe mich entschieden für die ältesten Handschriften. Es ist also ziemlich ausgewogen. Es wird mal so gesagt. Und habe eben dann hier auch übersetzt, ihr nehmt es alle wahr, nämlich diese Salbung. Weil ich der Meinung bin, dass der Zusammenhang uns zeigt, ich lese gleich zwei Bibeltexte aus, 1. Johannes 2 und Johannes 14, weil uns die Schrift lehrt, ich kann es gleich lesen, 1. Johannes 2, 27, ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr bedürft nicht, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt, was wahr ist und keine Lüge ist, wie es euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Die Salbung belehrt uns, sagt Johannes. Wenn wir alles wüssten, bräuchten wir ja keine Belehrung. Also die Formulierung, die Salbung von dem Heiligen, habt ihr und wisst alles, ist deshalb für mich vom Zusammenhang her nicht ganz tragbar, sondern ich muss also dann doch die alten Handschriften nehmen und muss sagen, ihr nehmt es wahr, dass ihr die Salbung habt, dass euch der Geist belehrt. Johannes 14, 26, der Sachwalter, der Heilige Geist, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Wenn ich alles wüsste, wenn ich das ernst nehme, wie das die anderen Handschriften geschrieben haben, hätte ich ein Problem mit diesen Versen. Aber bitte, das ist kein so großes Problem im Text. Aber ich denke, das Wahrnehmen der Salbung, das Wahrnehmen des Geistes, der göttlichen Belehrung ist schon sehr viel, wenn wir das wahrnehmen können. Ich muss nicht alles wissen hier, es wird wahrscheinlich erst möglich sein, wenn wir beim Herrn sind, dann fragen wir nichts mehr, wie die Schrift uns es sagt. In Vers 21 fährt dann Johannes fort mit den Worten, ich schrieb euch nicht, weil ihr die Wahrheit nicht wahrnehmt, sondern weil ihr sie wahrnehmt und weil jegliche Lüge nicht aus der Wahrheit ist. Hier haben wir wieder diesen Gedanken, wer die Wahrheit kennt, der kann auch unterscheiden, was nicht stimmt. Ich schreibe euch, weil ihr die Wahrheit kennt, deswegen schreibe ich euch auch, was nicht stimmt. Weil es ja Leute gibt, die was anderes sagen, weil ihr könnt das unterscheiden. Also wir unterhalten uns über die Wahrheit, wird gleich noch erklärt, weil wir sie schon kennen und jetzt noch feinfühliger werden, wenn es um Lehre geht, die nicht auf dem Wort gegründet ist. Wer ist denn die Wahrheit? In Person ist es Jesus Christus. Ist ganz klar. Der Sache nach ist, denke ich, das, was Paulus sagt, wichtig. Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündet. Der Sache nach ist also die Wahrheit alles Wort Gottes. Und wenn wir das beides zusammenbringen, dann erkennen wir, dass der Geist, wie Johannes sagt, uns in der ganzen Wahrheit führt und leitet. Diese Wahrheit als Christus und alle Aussprüche Gottes. Und da gilt das gesamte Wort als Grundlage. Also kennt die Ekklesia, die Leibesgemeinde, aufgrund dieser Struktur, die Gott hier vorgegeben hat, die Wahrheit und kann mit der Wahrheit die Lüge oder das Antichristliche erkennen, bloßstellen und davor warnen. Und Johannes kann noch sagen, in Kapitel 14, Vers 17, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt in euch. Also wir haben immer wieder den Zuspruch, die Garantie, den Hinweis, der Geist ist es, der dir hilft, das zu unterscheiden. Wir kennen auch die Texte der Geistunterscheidung bei Johannes, das ist ja nicht das Thema. Aber wichtig zu wissen, Gott rüstet uns aus, dass wir, wenn wir das Wort des Christus reichlich in uns wohnen lassen, auf dieser Wahrheit gegründet sind, dass wir dann auch erkennen, was nicht wahrheitsgemäß ist, auch wenn es manchmal fein verpackt wird. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir das Wort kennen, Johannes 8, 32, nur diese Wahrheit, nämlich Christus, macht wirklich frei. Nur wenn ich wirklich auf diese und in dieser Wahrheit gegründet bin, bin ich auch frei. Wie viele Menschen sind hin und her geworfen, weil sie zu wenig Urteilsvermögen haben? Wie viele Menschen und Sekten und Organisationen verführen Menschen mit Falschinformationen, weil eben die Leute selber nicht unterscheiden können? Deshalb ist es wichtig, und ihr kennt ja auch meinen Spruch, glaub mir kein Wort, guck selber nach. Also lese nach der Bibel, prüfe, forsche und dann wirst du selber den Schritt tragen können, wirst selbst entscheiden können. Du bist nicht mehr abhängig von Menschen. Wie schlimm ist das, wenn Glaubende von Menschen abhängig sind, geistlicherweise? Weil dann musst du ja immer hinterherlaufen. Nein, sondern selber entscheiden. Im Geist natürlich. Und im Wort selbst gegründet sein. Die Wahrheit, die verkündet wird, ist wesenhaft. Und die wesenhafte Wahrheit des Wortes heißt also, ich bin ein Teil davon. Wir werden eins mit dieser Wahrheit. Und das ist unser Ziel. Und wer auf dieser Wahrheit stehen kann, kann dann wie Paulus sagen, wir predigen doch nicht uns selber, sondern wir predigen den Christus. 2. Korinther 4, Vers 5. Wir predigen nach Epheser 3, Vers 8 den unausforschlichen Reichtum des Christus. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir das wissen, dann ist die Wahrheit als Christus und die Wahrheit als ganzer Ratschluss Gottes der Maßstab für die Verkündigung. Und wenn jemand davon Abstriche macht, wenn jemand das verändert, dann ist er eben nicht in dieser Wahrheit. Und dann können wir, die wir auf dieser Grundlage stehen, erkennen, in diesem Moment, das stimmt nicht, ne? Das ist nicht schriftgemäß, wo immer das auch sein mag. Und dann passiert noch etwas, wer das glaubt, was geschrieben steht, wer auf diesem Wortgrund steht und diese Unterscheidung machen kann, von dem heißt es hier in Epheser 1, Vers 13 und 14 noch, dass er dann ein Siegel bekommt. Ein Siegel ist ein Schutz. Also wenn ich einen Brief verschicke, und da war ja früher üblich, so Wachssiegel drauf zu machen, damit da keiner ran kann. Es gibt heute noch ein Gericht und bei Anwälten oder irgendwie sowas auch noch. Oder aus Spaß machen das manche noch, ich habe sowas auch zu Hause. Also ein Siegel ist ein Schutz. Und jetzt sagt Paulus im Zier, Epheser 1, 13, 14, ihr habt auf Christus gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit Heiligem Geist, welcher das Angeld unseres Erbes ist. Also das Wort hören ist wichtig, oder lesen, dann glauben, was da steht, und dann sagt Paulus, dann bist du mit dem Geist versiegelt. Das ist eine Zusage, da kann ich mich drauf verlassen. Und dieses Siegel ist dann ein Schutz für mich. Also wenn wir allen Worten glauben, dann wird es schon mal kritisch. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Es gibt eine, um antichristliche Verkündigung zu erkennen. Da gibt es in Lukas Kapitel 4 drei wunderschöne Geschichten. Und die kennt jeder, der im Glauben groß geworden ist. Die kennen auch die Gemeinden um uns herum. Aber so richtig glauben können sie offensichtlich nicht. Das ist ein Problem. Lukas 15 heißt es im Vers 4, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach. Wie lange? Bis er es findet. Ist das nicht schön? Wir haben hier ein Schaf, etwas Lebendes, das vielleicht sogar empfindet, dass es verloren ist, aber wenn das ein paar hundert Meter von der Herde weg ist, findet es nicht mehr zurück. Das ist so. Und der Hirte sucht es, bis er es gefunden hat. Die 99 bleiben zusammen, weil das ist der Herdentrieb. Das eine hat sich verirrt. Also etwas, was vielleicht zurückkommen könnte, es aber nicht schafft, wird trotzdem gesucht. Die nächste Geschichte im Vers 8. welche Frau die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an, kehrt das Haus und sucht sorgfältig danach, wie sie sie findet. Eine Drachme, das ist was eigentlich nach unserem Gesichtspunkt was Lebloses. Also etwas, was weder weiß, dass es verloren ist, noch kann es zurückkommen. Das ist etwas, was ist völlig verloren. Also wer da sich nicht drum kümmert, dann ist es wirklich verloren. Und was sagt denn die Schrift? Alles, was nicht mehr weiß, was es, dass es verloren ist, was gar nicht weiß, dass es verloren ist, was auch nicht zurückkommen könnte, wird trotzdem gesucht, wie es gefunden wird. Dritte Geschichte steht ab Vers 4, in den Versen 24 bis 32, da heißt es, von dem zurückkommenden Sohn, der wartende Vater oder der verlorene Sohn, wird ja die Geschichte gern genannt, da heißt es, mein Sohn war tot und ist wieder lebend geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und nun sei fröhlich. Und dann beschwert sich der Älteste, die Geschichte ist ja bekannt, und da sagt der Vater zu dem Ältesten, dein Bruder war tot. Und jetzt ist er lebend geworden. Er war verloren und jetzt ist er gefunden worden. Also hier ist einer verloren gegangen, der ganz bewusst verloren ging, weil er ist ja absichtlich weggegangen. Es ist einer verloren gegangen, der auch selbstständig zurückkommen könnte, aber eben nicht zurückkam, sondern Gott hat ihn erst durch eine Gerichtszeit geführt. Das heißt also, wenn ich diese drei Gruppen betrachte und ein wenig prophetisch denken gelernt habe nach der Schrift, sagt mir das, Gott bringt alles Verlorene zurück. Das, was gar nicht zurückkommen kann, weil es gar nicht weiß, dass es verloren ist, bringt er zurück. Das ist eigentlich das Größte, was er hier macht. Dann die, die vielleicht zurückkommen könnten, es aber doch nicht schaffen. Und dann die, die auch zurückkommen können, wenn sie wollten, aber sie müssen durch Gericht, damit sie lernen, wo der Weg hingeht. Und verstehen wir, wenn es darum geht, antichristliche Lehren zu verbreiten, dann ist das hier eine der köstlichsten Wahrheiten, die es in der Schrift gibt, die leider nirgends oder an ganz wenigen Orten, ich muss vorsichtig sein, an ganz wenigen Orten verkündet wird, nämlich, dass Gott alles Verlorene sucht, bis er es gefunden hat. Und diese köstliche Wahrheit durften wir auch jetzt in Münster öffentlich bezeugen, auf ausdrücklichen Wunsch der Familie Krüger. Und sie wollten, dass das auch ihre Geschäftspartner das mal hören. Und ich finde das wunderbar, dass man das verkünden kann, sollte das auch tun, denn der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, hat Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende lang die Menschen irregeführt in ihren Religionen, Sekten, Gemeinschaften und Kirchen. Und er hat nicht die Wahrheit verkündet. Man muss annehmen, dass dieser Widersacher Gottes mit diesem antichristlichen Geist absichtlich die Menschheit im Bann festhält. Denn jeder, ich möchte nicht so weit gehen, dass jeder, der das nicht glauben kann, ein Antichrist ist, dass das ja nicht falsch verstanden wird, sondern mir geht es darum, dass die Menschen, die das ganz massiv bekämpfen und die Menschen verfolgen, die den ganzen Ratschluss Gottes verkünden, dass die eine antichristliche Gesinnung haben. Das ist mir wichtig. Wie der Hesekiel sagt, die Hirten haben das Volk nicht richtig geleitet, die werden bestraft, die müssen in Gericht. Das Volk selber kann eigentlich nichts dafür. Und deshalb ist es wichtig, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht einer antichristlichen Verkündigung auch an diesem Punkt vielleicht noch nachhelfen, indem wir sie nicht offen angehen oder dazu Stellung nehmen. Wir müssen also aufpassen, dass auch in solchen Dingen das verkündet wird, was Gott hat schreiben lassen. Denn wir können da nicht davon ausgehen und sagen, ja, verkünde mal ruhig weiter die endlose Hölle, das macht ja nichts, irgendwann werden wir es doch begreifen. Also ich bin dafür, dass uns egal sein kann, in Gänsefüßchen, was die anderen machen, weil es ist ja nicht unsere Verantwortung, aber wir hier sollten, wo immer es möglich ist, diese Wahrheiten auf den Leuchter stellen, weil Paulus gesagt hat zum Timotheus, dieses sollst du verkündigen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wie jetzt in Münster so Geschäftsleute, die damit überhaupt nichts am Hut haben, dass die jetzt hören, wenn sie wirklich mal in die Kirche gehen, da predigt einer so, und bei Krügers haben wir das so gehört. Und dann kommt jemand ins Nachdenken. Oder er sagt, was ist denn das für ein Gott? der Leute endlos quält. Und hier wurde gesagt, sie werden durch Gericht überzeugt, zurechtgebracht. Also diesen Unterschied, den kann jemand spüren. Das sind alles intelligente Worte. Jeder kann denken. Und wenn wir das verschweigen, dann hat ja so ein Mensch überhaupt keine Gelegenheit, das zu hören und glaubt dann am Ende das, was eben schon seit Jahrhunderten verkündet wird. Und deswegen sehe ich unsere Aufgabe auch darin, jede Gelegenheit zu nutzen, diese Wahrheit auf den Leuchter zu stellen. Gott bringt alles zum Ziel. Ich habe die Woche wieder einen Brief bekommen, einen langen gegen diese Sicht der Dinge mit sehr schwachen Argumenten, aber gewaltigen Worten und wenig Bibeltext, viel Geschwätz. Und ich habe mir die Mühe gemacht, das sehr ausführlich zu beantworten, mit viel Bibeltexten und kein Geschwätz, ich hoffe es, dass es ist. Und dass jemand dann erkennen kann, in der Tat, das Wort sagt das und das andere ist eben eine menschliche Meinung. Und da müssen wir darauf achten. Es gibt viele Geschwister, auch von dem Bruder, von dem ich das bekam, er ist eben selber nicht in der Lage, das zu beantworten. Da fehlt ihm noch die Grundlage, er wächst noch. Und dann ist es unsere Aufgabe, sich Zeit zu nehmen, das klarzustellen. Überall, wo wir Gelegenheit haben, das zu tun. Denn der Lügner ist der Teufel. Und der Lügner ist auch, wie Paulus uns sagt, als Engel des Lichts unterwegs. Und er hat seit Jahrhunderten geleugnet. Und wenn hier Johannes sagt, wer leugnet, dass Christus der Christus ist, ist ein Antichrist, dann können wir auch noch die andere Johannesstelle dazu nehmen. 1. Johannes 4, Vers 2 und 3. Wo er gesagt wird, und jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt es als Gott. Und wer das nicht tut, ist nicht als Gott. Das ist der antichristliche Geist. Was heißt denn das? Das heißt doch nicht nur, dass Christus oder Gott in Christus ins Fleisch kam, als Grundlage des Opfers, völlig richtig. Aber hier steckt für mich noch mehr da drin. Bald im 4. Jahrhundert hat ja dieser Arius, die arianische Lehre, vielleicht bekannt, gegründet und dann ins Dasein gebracht, dass er gesagt hat, ja, der Christus war erstmal nur ein Mensch, ein Geschöpf Gottes und ist später dann zur Göttlichkeit geworden. Zeuge Jehovas zum Beispiel lehnen selbst das ab, zu sagen, Jesus war nur ein geschaffener Engel und ähnliche Lehren, die es noch geben mag. Also wer leugnet, dass Christus ins Fleisch kam und dazu gehört, ins Fleisch kommen, nämlich die gesamte Opferbereitschaft des Sohnes. Wer zum Beispiel leugnet, dass dieses Opfer nicht für alle ausreicht, leugnet die Fleischwerdung Jesu in seiner gesamten Komplexität. Das heißt also, es gehört dazu, zu dieser Fleischwerdung zu sagen, dieses Opfer, Fleisch, Christus auf Golgatha, hat für alle gereicht, weil in diesem Opfer für alle bezahlt ist. Und das wird leider nicht gelehrt, sondern man sagt immer, ja, es reicht für alle, die glauben. Und meint, es kommen nicht alle zum Glauben. Und wir haben in Münster ganz öffentlich gesagt, Gott hat einen Weg gefunden, alle Menschen zum Glauben zu bringen, weil er nur Glauben rettet. Und wenn jemand was dagegen hat, und ich habe gesagt, Reinhold Krüger war kein Heilsegoist. Er hat nicht geglaubt, dass er der Einzige ist, der gerettet wird, oder seine Familie, oder wir, die das glauben dürfen. Nein, er hat gewusst, Gott hat in dem Opfer des Christus für alle bezahlt, wird sie alle zum Ziel bringen. Und wenn es durch Gerichte geht, deshalb, wenn du heute schon glauben kannst, bist du vom Leben, vom Tod, in das Leben weitergeschritten. Und wer das glauben will, soll mit, oder möchte, soll mal mit Jesus reden. Frage ihn doch mal, sprich ihn an. Ne? Also so ein Zeugnis zu geben vor Ungläubigen, das ist ganz wichtig. So, wenn wir jetzt wissen, dass dieses Opfer so umfassend ist, ja bitte, dann dürfen wir das auch verkünden, die Umfänglichkeit dieses Opfers, wie weit die Rettung geht, welche Grundlage es hat und so weiter. Und jetzt sagt Johannes, wer das macht, der leugnet auch nicht den Vater, um ihn dreht, wer den Christus so leugnet, leugnet auch den Vater. Warum denn? Weil der Vater den Sohn bezeugt hat. Da heißt es, in der Umgestaltungsszene auf dem Berg sagt Gott zu den drei Jüngern, dieser ist mein geliebter Sohn, ein Zeugnis des Vaters für den Sohn. Oder bei der Taufe kommt die Stimme aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn. Gott hat den Sohn ganz öffentlich bezeugt. Und wenn wir jetzt dieses Zeugnis leugnen, machen wir Gott zum Lügner, sagt Johannes, ganz eindeutig. Also müssen wir wachsam sein, dass wir das nicht leugnen, dass Christus ins Fleisch kam, als Opfer für alle. 1. Johannes 2, Vers 2. Er ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern für die Sünden des ganzen Kosmos oder der ganzen Welt, wie in den meisten Bibeln steht. Also für alle. Und wenn das für alle ausreicht, dann ist es auch für alle. Und wenn er als Retter der Welt bezeichnet wird, muss er die Welt auch retten, sonst ist er nicht der Retter der Welt, ist doch ganz klar. Und wer das ablehnt, oder wie Johannes sagt, wer jetzt, wie Jesus in Johannes sagt, wer mich hasst, sogar an die zweite Stelle setzt, hasst auch meinen Vater. Das gehört zusammen. Ich kann nicht sagen, ich glaube an Gott und lehne das umfassende Opfer Jesu ab. Das ist ein Widerspruch. Das passt nicht zusammen, weil Christus auch Gott ist. Ich komme zum letzten Gedanken von dem Vers 23. Auch wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ist kein Problem. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Jetzt zu dem vorhin angekündigten Bekennen. Was ist denn das? Bekennen heißt nach der Schrift, es ist ein Bekennen mit nicht von der Wahrheit abweichenden Worten. So müsste man das erklären. Dieses Wort heißt also mit gleichen Worten reden. Könnte man das wörtlich übersetzen. Mit gleichen Worten der Schrift reden erfordert aber den Heiligen Geist, wie wir gehört haben. Und deshalb sagt Paulus, 1. Korinther 12, Vers 3, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich tue euch kund, niemand kann sagen, Fluch über Jesus. Und niemand kann sagen, Herr Jesus, als nur im Geist, im Heiligen Geist. Also der Heilige Geist entscheidet, was jemand sagt. Und wenn jemand Christus bekennt, wortgemäß, muss er offensichtlich vom Heiligen Geist geleitet sein. Und dieses Bekenntnis ist die Gewähr dafür, für die personelle Einheit mit Gott. Weil der Geist ist ja was Wesenhaftes. Er ist ja auch Gott. Und wenn wir Heiligen Geist in uns haben, ein Teil davon sind, sind wir, wie Petrus sagt, Menschen mit göttlicher Natur. Und wenn die Schrift uns sagt, dass einmal alle Zungen bekennen, Philipper 2, Vers 11, dass Jesus Herr ist, dann muss ich dieses Wort bekennen auch so erklären in Philipper 2, Vers 11. Und kann nicht sagen, ja, das ist ein zwangsweises Bekennen. Weil das Bibelwort bekennen heißt, mit gleichen Worten der Schrift bekennen. Bin nicht von der Wahrheit abweichenden Worten. Also alle, die Jesus bekennen, nämlich alle, die Zungen haben, sagt Philipper 2, Vers 11, machen das dann freiwillig aus eigener Überzeugung. Das heißt also, sie sind überführt worden, überzeugt worden durch Gericht oder sie sind schon in der Gnade. Es gibt ja beide Rettungswege. Und so wissen wir, dass das Bekennen dazu gehört, nämlich Jesus als Gott bekennen, Jesus als Opfer für alle bekennen, Jesus als Retter für alle Menschen bekennen. Das ist das Bekenntnis, um das es geht. Und deshalb, wenn ich das so zusammenfassen darf in diesen Versen heute Morgen, sehen wir, wie wichtig es ist, auf der biblischen Botschaft oder auf dem Wort Gottes gegründet zu sein, denn es sind viele zu Antichristen geworden, sagt uns Johannes. Und wenn wir das mal bedachten in unserer Zeit, und wenn ich an das Gespräch von vorhin denke, da gibt es antichristliche Lehren, die verbreitet werden weltweit, und keiner merkt es, und viele können es nicht beurteilen, und es ist unsere Aufgabe, das aufzuzeigen, wo hier die Knackpunkte sind, wo man sich mit dem Wort widerspricht. Und die köstlichste Wahrheit, die es überhaupt gibt, die wir zuletzt behandelt haben, nämlich, dass das Opfer des Christus für alle ausreicht, die muss laut und deutlich verkündet werden. Und nutzen wir die letzte Stunde, in der offensichtlich auch wir leben, prophetisch letzte Stunde, dass jetzt 42 Jahre sind oder 208 Jahre für die längste Zeit, das möchte ich nicht beurteilen, aber es ist die letzte Stunde. Nutzen wir diese letzte Stunde zur Verkündigung dieser Wahrheit. Der Herr segne dazu sein Wort. Amen.
Amen.